Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Yusuf Aygün, Jakob Schütte.
Beide suchen eine Wohnung.
Diskriminierung.
In welchem Stadtteil ist das am schlimmsten?
Wohnungsbauunternehmen.
Integration.
Ghettobildung.
Die Menschen, mit denen du gesprochen hast, sind unheimlich frustriert.
Stellt euch mal vor, ihr sucht eine Wohnung. Ihr bekommt Absagen am laufenden Band und ihr resigniert schon langsam. Und zufällig sucht ein Freund von euch ebenfalls nach einer Wohnung. Ihr beide seid gleich alt. Ihr sucht beide alleine, ihr verdient gleich viel und trotzdem wird euer Freund häufiger zu Besichtigungsterminen eingeladen als ihr. Auch von Vermietern, von Maklern, die sich bei euch nicht mal gemeldet haben oder euch sogar abgesagt haben. Und ihr fragt euch, woran das liegen könnte und am Ende kommt ihr nur zu einer möglichen Antwort. Der Grund ist euer Name. Ich bin Felix Habert, ihr seid hier bei Klar soweit, dem Hatz-Podcast und das, was ich gerade gesagt habe, habe ich geklaut. Von dem Kollegen, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo, Tobias Kurz.
Moin.
Tobias ist seit sehr, sehr kurzem Redakteur bei uns bei der Hatz. Das freut uns sehr. Und vorher war er Volontär. Er war also in der Redakteursausbildung. Und da hat er sich ein Projekt geschnappt, was er über viele Monate verfolgt hat, während seines Volus. Und in diesem Projekt ging es genau um das, was ich gerade geschildert habe. Was macht es eigentlich für einen Unterschied, wenn jemand eine Wohnung sucht, hier in Hannover, ob er einen deutschen Namen dabei angibt oder in diesem Fall einen türkischen? Und die Ergebnisse sind hoch interessant und auch ein bisschen verstörend. Und all das kann uns Tobi heute erzählen. Tobias, erklär mal in knappen Worten das Projekt. Was hast du genau gemacht?
Ja, ich habe das Projekt getauft, falscher Name, keine Wohnung. Und habe im Endeffekt einfach ganz simpel so einen Feldversuch gestartet. Habe mir zwei fiktive Profile auf ImmoScout, auf den Portalen angelegt. Eins mit dem Namen Yusuf, eins mit dem Namen Jakob. Und die beide so ein bisschen gegeneinander antreten lassen. Also ich habe mich auf die gleichen Wohnungen beworben, mit den fast gleichen Nachrichten. Die habe ich auch regelmäßig durchgetauscht. Zur gleichen Zeit. Also, und es war letztendlich alles gleich, bis auf den Namen. Und habe einfach geschaut, was dabei rauskommt, mit der Erwartungshaltung natürlich, weil es auch Studien dazu gab, dass der deutsche Name mehr Erfolg hat bei der Wohnungssuche.
Wie viele Anzeigen hast du beantwortet?
Insgesamt habe ich 1069 Wohnungen angeschrieben, jeweils, also jeweils von beiden Profilen. Und alle halt in der Stadt Hannover.
Ja. Man muss einmal ganz kurz dazu sagen, das ist natürlich keine repräsentative Erhebung, sondern das ist eine Stichprobe, wenn auch eine sehr, sehr gründliche, kann man mal sagen. Und all das, worüber Tobias hier spricht, ist eben das, was dabei rausgekommen ist. Also repräsentativ ist das nicht, aber ich glaube, es sagt schon eine ganze Menge aus. Über welchen Zeitraum lief das und wie hast du das immer gemacht?
Ich habe das über 3 Monate laufen lassen und hab's am Ende auch alles händisch gemacht. Also es war keine automatisierte Mail, einfach auch aus der Angst, dass da irgendwelche Filter sind, die das erkennen und das ganze Ergebnis verfälschen, habe ich mich dann jeden Morgen eigentlich hingesetzt, geschaut, was gibt's für neue Wohnungen in meinem Suchradius und dann stumpf Copy-Paste die Antworten, die Nachrichten dahin geschickt und dann regelmäßig das abgeglichen und in der Excel-Tabelle geschaut, gab es jetzt eine positive Rückmeldung oder gab es keine, beziehungsweise eine negative Rückmeldung.
Wer waren die beiden Menschen, die da gegeneinander fiktiv angetreten sind?
Das war einmal Yusuf Aygün, habe ich ihn genannt, und einmal Jakob Schütte. Und beide 27, beide im Bereich Marketing, das war so ein relativ nichts und gleichzeitig aber irgendwie vielsagender Beruf, also dass man sagt, okay, da wird man gut verdienen. Wenn es gefragt war, habe ich auch das Nettoeinkommen angegeben, das war 2800 Euro. Keine Haustiere, suchen alleine. Das war das, was beide gemeinsam hatten.
Und um es kurz zu machen, was ist rausgekommen?
Ja, rausgekommen ist, dass unter diesen 1069 Anfragen Jakob eine Erfolgsquote hatte von knapp 45%, bisschen weniger, und Yusuf von etwas mehr als 30%. Also der Unterschied war wirklich 14 Prozentpunkte, obwohl das wirklich nur die erste Stufe der Bewerbung war und die Mail komplett gleich klang.
Genau, Erfolg heißt in dem Fall, es ging dir darum, in wie vielen Fällen wird wer zu einem Besichtigungstermin eingeladen?
Genau.
Da ist logischerweise keiner mehr hingegangen von den beiden, sondern das ist sozusagen die Grundlage deiner Untersuchung. Du hast das auch noch, also das bezieht sich alles aufs Stadtgebiet Hannover, du hast das auch noch sehr fein auseinandergepoolt nach Stadtteilen bzw. nach Stadtbezirken. das, ich habe mir das angeguckt und ich habe auf den ersten Blick da kein richtiges Muster erkennen können, das man jetzt sagen könnte. Das kann man auch alles bei dir nachlesen. Aber kannst du es zusammenfassen? Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, man kann auch wirklich kein Muster erkennen. Ich habe mich auch in Studien, die es zu dem Thema gab, eingelesen und die kommen immer zu unterschiedlichen Ergebnissen. Man kann sich einzelne Bezirke rauspicken mit einem hohen Migrationsanteil und sagen, oh, da gibt's besonders viele Zusagen für Yusuf und dann daraus schließen, ach guck mal, weil da eh schon viele migrantische Menschen leben, kriegt man da eher eine Zusage. Dann nimmt man einen anderen, wo der Migrationsanteil auch hoch ist und da ist das genau umgekehrt. Das heißt, es gibt nicht diese klare Tendenz. Was in Hannover so ein bisschen aufgefallen ist, das ist aber auch jetzt nichts, was man wirklich belegen kann, dass die Stadtteile, in denen das Bevölkerungswachstum relativ hoch ist, dass da auch die Diskriminierung niedriger war. Vermutlich, weil einfach der Wohnungsmarkt weniger umkämpft ist und umso mehr Wohnungen verfügbar sind, desto weniger kommen diese Diskriminierungsfaktoren wahrscheinlich zum Tragen. Aber auch das lässt sich nicht belegen und auch da kommen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen und ich denke, es ist wirklich, man müsste es eigentlich auf Stadtteilebene, also noch kleinteiliger untersuchen und dafür waren die Daten nicht genug. Das heißt, da konnte ich auch nicht wirklich draus schließen, war das jetzt wirklich Zufall, dass Yusuf zweimal eingeladen wurde und Jakob nicht, was normalerweise nie vorkam, oder ist das ein Zeichen dafür, dass Mühlenberg besonders wohlgesonnen ist gegenüber migrantischen Bewerbern.
Hast du die beiden Ausreißer im Kopf, wo die Diskriminierung am geringsten bzw. am deutlichsten war?
Es war auf Stadtteile bezogen, gab es das wirklich nur zweimal, Mühlenberg und Bodfeld, wo Jakob sozusagen benachteiligt wurde. Das kann aber wie gesagt auch Zufall gewesen sein. In den Stadtbezirken war tatsächlich Herrenhausen, Stöcken und Ricklingen waren die beiden Stadtteile, wo es am deutlichsten war, wo ein Unterschied von 23, 24 Prozentpunkten war und am niedrigsten war Bodfeld-Fahrenheide.
Ein Detail noch, du hast dich beworben im Namen der beiden Herren sowohl bei Wohnungsbauunternehmen als auch bei Privatvermietern. Gab es da Unterschiede?
Tatsächlich nicht und das war auch ein bisschen überraschend für mich. Ich hätte eher erwartet, dass die Diskriminierung bei privaten Vermietern stärker ist. Weil da die Verfahren einfach weniger standardisiert sind. Also wenn man bei großen Wohnungsbaugesellschaften wie Vonovia oder so zum Beispiel anfragt, dann kriegt man in der Regel einfach so einen Fragebogen zurück, füllen Sie das alles aus und dann können wir über einen Termin sprechen. Aber es war relativ gleich. Also es war ein Unterschied von vielleicht so 0,5 Prozentpunkten, was so die Erfolgsquote anging. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil es auch andere Studien gab, die gezeigt haben, dass eigentlich bei privaten Vermietern die Diskriminierung ein bisschen höher ist.
Du hast ja einzelne dieser Unternehmen damit konfrontiert. Es war zum Teil relativ deutlich, der Unterschied zwischen Jakob und Yusuf. Was haben die gesagt?
Auch das war ein bisschen erwartbar. Natürlich hat kein Unternehmen jetzt zugegeben, dass das wirklich aufgrund des Namens diese Diskriminierung stattfand. Viele haben gesagt, dass wird Zufall gewesen sein, dass sie mit automatisierten Tools arbeiten, wo eben per Losverfahren dann entschieden wird, wer eingeladen wird. Es gab ich glaube, es war eine Genossenschaft, die tatsächlich auf meine Konfrontation hin gesagt hat, sie werden diese Recherche nochmal zum Anlass nehmen, das genauer zu prüfen, auch wenn sie eigentlich sich von solchen Vorwürfen komplett freisprechen würden. Aber in der Regel waren das dann, ja, ging es dann um Zufall. Die haben gesagt, okay, es könnte ja sein, dass der eine früher und der andere später sich beworben hat, was ich dann nochmal nachgeprüft habe und was in der Regel immer unterschiedlich war. Also keine Ahnung, von 6 Bewerbungen war dann mal Yusuf früher dran und mal Jakob.
Also hast darauf geachtet, dass nicht einer immer schneller ist als
du. Genau, ich habe das schon durchgetauscht, ich habe die Anschreiben durchgetauscht, habe den Zeitpunkt durchgetauscht. Also das kann eigentlich alles nicht der Grund gewesen sein, es bleibt eigentlich nur der Name.
Das heißt, also die haben ja sinngemäß gesagt, bei uns ist das ein Automatismus, da machen wir gar nichts dran. Glaubst du denen das?
Ich glaube, dass da in der Regel keine böse Absicht hintersteckt, sondern dass das ja letztendlich alles Menschen bearbeiten, die eben irgendwie, wie wir alle, mit Vorurteilen rumlaufen. Und das dann wahrscheinlich so ein bisschen intuitiv. Bei allen Antworten kam auch die Rückmeldung, wir kriegen innerhalb weniger Minuten 100 Antworten, Anfragen, und da muss man halt irgendwie entscheiden. Und so stelle ich mir das auch vor, dann wird dann halt entschieden, nach welchen Kriterien. Und dann wird dann vielleicht einfach mal ausgesiebt, ja okay, nee, Name, schwierig, eher unsicher, kann der Deutsch. Sowas wie Sprachkenntnisse spielen für viele Vermieter echt eine große Rolle. Und dann wird man lieber kategorisch, glaube ich, ausgesiebt, als jemanden einzuladen. Und ich glaube, natürlich kann ich auch verstehen, dass man jetzt nicht vollumfänglich irgendwie diesen Vorwurf einräumt, aber ich glaube denen nicht, dass das alles Zufall ist. Das kann eigentlich auch nicht sein.
Ist es dir auch mal passiert, dass ein Vermieter oder jemand, der da eine Wohnung angeboten hat, dahinter gekommen ist, was du da machst?
Relativ selten. Ich glaube, 3 Fälle hatte ich, wo ich dann die Rückmeldung bekommen habe. Sag mal, irgendwie habe ich hier 2 Nachrichten, die komplett gleich sind, bekommen. Die habe ich dann halt aus der Wertung geschmissen. Aber ich hätte gedacht, dass es häufiger passiert, weil die Anfragen wurden meistens in einem Unterschied von 5 bis 10 Minuten verschickt. Wo die dann schon im Posteingang relativ nah beieinander liegen könnten. Aber ich glaube, es ist schon auf dem Wohnungsmarkt generell so. Da fliegen dann halt 50 Anfragen rein, die auch alle ähnlich klingen. Das fällt dann einfach nicht auf.
Du hast mit 5 Hannoveranerinnen und Hannoveranern gesprochen, die diese Erfahrung, die du hier testweise nachgestellt hast, selbst regelmäßig machen, weil sie ausländisch klingende Nachnamen haben, weil sie Eltern haben, die nach Deutschland eingewandert sind. Da ist zum Beispiel Seray Krause, der aufgefallen ist, dass auf einmal alle viel aufgeschlossener sind, seit sie den deutschen Nachnamen ihres Mannes angenommen hat. Oder mir ist in Erinnerung geblieben, Elvis Mputu, der Sozialarbeiter ist bei der Stadt Hannover und dem die Leute sagen, wenn er dann kommt zur Wohnungsbesichtigung, sie sind ja schwarz. Und dann sagt er, ja, wo ist das Problem? Und dann sagen die, ja, das haben wir nicht erwartet. Sie konnten sich am Telefon so gut ausdrücken. Was ist von diesen Gesprächen bei dir am meisten hängen geblieben?
Ja, Seray Krause hattest du angesprochen. Da ist mir ein Satz hängen geblieben, der es ziemlich gut trifft, was das für Folgen hat, diese Ungleichbehandlung. Die hat nämlich gesagt, ich habe immer gedacht, ich muss nur mich anstrengen, fleißig sein. Sie hat studiert, hat sich selbstständig gemacht, hat letztendlich ein erfolgreiches Leben bestritten. Und sie hat gedacht, das reicht, dann bin ich irgendwie integriert, dann bin ich angekommen, dann bin ich auch irgendwie Teil der Gesellschaft. Aber am Ende stößt man immer wieder auf die gleichen verschlossenen Türen, wenn man den falschen Namen hat, wenn man das falsche Aussehen hat. Egal wie sehr man sich jetzt integriert hat, wie gut man Deutsch spricht, es bleiben diese Barrieren, die einfach nicht zu durchbrechen sind. Und da hat sie dann halt gesagt, das ist verletzend und prägend, wenn man das über mehrere Jahre immer wieder erlebt. Und das ist schon ziemlich hängen geblieben, weil das ist letztlich die Konsequenz von so einem Phänomen.
Wir können uns kurz mal anhören, was Seray Krause zu dir gesagt hat.
Ich habe fast ein Jahr lang eine Wohnung gesucht und ich habe fast bei jedem Telefonat, nachdem ich meinen Namen gesagt habe, Absagen direkt erhalten. Als es dann darum ging, ja, können Sie mir noch mal Ihren Namen sagen, war da immer so ein Stocken erstmal. Woher kommt der Name? Und ich bin gebürtige Kurdin aus der Türkei. Und als ich das gesagt habe, dann kamen zum Beispiel, nee, Kanaken kommen nicht in mein Haus. Aber ich habe das Telefon aufgelegt und war so erstmal, ja, da war ich erstmal so ein bisschen so fassungslos, so, wo ich gedacht habe, war das jetzt echt? Zuerst angerufen mit meinem Namen und da wurde gesagt, nee, ist schon vergeben. Und 20 Minuten später hat dann sie mit ihrem deutschen Namen angerufen. Ja, sehr gerne. Sie können gerne vorbeikommen. Also fassungslos. Und ich muss auch sagen, ich war da auch entsetzt, weil ich immer gedacht habe, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe ein gutes Elternhaus. Meine Eltern haben immer gesagt, Leistung bringen, du musst dich integrieren, du musst dich einbringen. Und dann ist mir bewusst geworden, ich kann mich ja noch so viel einbringen, aber allein der Name ist schon ein ausschlaggebender Punkt, Absagen zu bekommen.
Ja, und dann haben wir eben Elvis Mputu, wie gesagt, Sozialarbeiter überhaupt. Man kann sagen, die Menschen, mit denen du gesprochen hast, soweit ich mich da erinnere, das klang für mich alles nach akademischen Berufen. Die haben, glaube ich, alle studiert oder jedenfalls eine sehr qualifizierte Ausbildung gemacht. Die sind fast alle in Deutschland geboren, beziehungsweise hierher gekommen als Baby mit ein paar Monaten. Also das sind natürlich Deutsche. Und trotzdem hilft ihnen das überhaupt gar nichts und fühlen sie sich hier überhaupt nicht angekommen. Und so geht es auch Elvis Mputu. Das können wir uns auch kurz anhören.
Komm ich rein, guckt mich der Makler überraschend an und sagt, Sie sind ja schwarz. Das habe ich häufiger, dass wenn ich meine E-Mail verfasse oder mit jemand am Telefon spreche, dass sie sagen, wir wussten gar nicht, dass sie schwarz sind, als würde das eine Rolle spielen. Ich merke das auch, wenn ich so eine Besichtigung habe, so eine Maklerbesichtigung für ein Geschäft oder so, dass ich versuche wirklich sehr langsam, ruhig, so sauber wie möglich zu sprechen, damit sie dieses Klischee, was sie haben, wenn sie mich durch die Tür kommen sehen, dass es sofort weg ist. Vor Corona, also 2019 rum, hatte ich die Idee, einen Afro-Barbershop zu eröffnen. Also wir saßen in unendlich vielen Büros, haben uns unendlich viele Immobilien angeschaut und dann hieß es immer, ja, der Eigentümer hat sich für jemand anderes entschieden. Also die Erfahrung habe ich ein Jahr lang so gemacht und habe dann mit meinem Partner, der Iraner ist, haben wir uns überlegt, okay, lasst uns einfach nur sagen, es ist ein Friseursalon, vielleicht hilft es. Und es hat ungelogen, wir haben 3 Läden besichtigt, bei allen 3 haben wir eine Zusage erhalten und hatten dann die Auswahl, welche von denen wir nehmen.
Es gibt noch eine Stimme einer Frau, einer Hannoveranerin, die mit dir gesprochen hat. Und die hat noch ein Problem angeschnitten. Die hat nämlich beschrieben, wie sie immer versucht hat, eine Wohnung in der List zu finden, weil sie so gerne in der List wohnen wollte. Und es ist ihr partout nicht gelungen mit einem türkischen Nachnamen. Und die sagt, alle Welt meckert immer über Ghettobildung in deutschen Städten, gerade in Großstädten. Aber es hilft ja nichts, wir kommen ja gar nicht raus. Wir kriegen ja mit einem Nachnamen wie meinem in den Stadtteilen, in die wir manchmal ziehen möchten, gar keine Wohnung. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, nach dem, was du für Erfahrungen hier gemacht hast, ne?
Ja, also es lässt sich durch die Daten, die ich jetzt gesammelt habe, natürlich nicht belegen. Aber es ist auch aus den Gesprächen, die ich geführt habe mit Betroffenen, immer wieder klar geworden, in einzelnen Stadtteilen ist es einfacher. Und das sind dann tatsächlich, das ist jetzt die anekdotische Evidenz, die Stadtteile, wo eh schon hoher Migrationsanteil ist, was dann vielleicht daran liegt, dass da auch Vermieter mit Migrationshintergrund sind, was daran liegt, dass man sagt, okay, hier findet eh schon eine Durchmischung statt und dass Stadtteile wie die List dann eher sagen oder dass die Vermieter, die da Immobilien besitzen, sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so gewünscht in der Nachbarschaft, dass man da jetzt zu viele Menschen mit Migrationshintergrund hat und dann eher sich dagegen entscheiden. Es ist bestimmt auch eine Angst irgendwie, dass ein Stadtteil dadurch einen gewissen Ruf bekommt, was sich dann global, wenn man es von oben betrachtet, auch wieder auf Mietpreise, Immobilienpreise auswirken könnte, wenn so ein Ruf sich einmal durchsetzt. Und das sind schon Probleme, die ja auch dann viel, viel, viel weitreichendere Folgen haben, was Integration betrifft, weil ohne diese Durchmischung, und das ist, was mir auch ein Interviewpartner gesagt hat, so funktioniert Integration nicht. Du musst Leute aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Hintergründen in einem Haus leben lassen, in einem Stadtteil, dass sie sich beim Einkaufen, im Café, auf der Straße sehen und treffen, und so werden Vorurteile abgebaut. Wenn du Leute in ihre Stadtteile irgendwie schickst und sagst, okay, da wohnen jetzt 30% mit türkischem Migrationshintergrund, da wohnen jetzt 30% mit arabischem Hintergrund, dann werden die natürlich unter sich bleiben, werden ihre Sprache, ihre Muttersprache sprechen, und es fällt viel schwerer, sich zu integrieren. Das würde ja ein Deutscher genauso machen.
Ist ja auch interessant vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich die meisten Menschen in der List sich für sehr aufgeschlossen halten würden, das sicherlich auch sind. Die Wahlergebnisse spiegeln das auch wieder. Also das ist ja kein Stadtteil, wo zum Beispiel jetzt die AfD besonders erfolgreich wäre. Und gleichzeitig ist es aber einer, wo Menschen mit ausländisch klingenden Nachnamen sagen, wir haben hier kaum eine Chance, eine Wohnung zu finden. Vielleicht was Persönliches zu dir, und vielleicht ist das auch, kannst du was zu deiner Motivation sagen, die dich zu dieser Geschichte gebracht hat? Du bist Fußballer, Freizeitfußballer, sehr ambitionierter Freizeitfußballer, muss man sagen, viel ambitionierter, als ich das je gewesen bin. Das heißt, du treibst dich eigentlich Zeit deines Lebens auf Fußballplätzen rum. Hat das eine Rolle gespielt bei dir? Was hast du da erlebt auf Hannovers Fußballplätzen in all den Jahren, was das Thema Integration betrifft?
Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Auch das Thema ist mir so ein Stück weit dadurch gekommen, weil ich auf dem Fußballplatz erlebe, also Fußball ist irgendwie ein ziemlicher Gleichmacher. Da stehen halt alle mit verschiedenen Hintergründen, müssen nicht mal Deutsch sprechen können. Du kannst auf dem Fußballplatz dich trotzdem verständigen. Ich habe jahrelang bei Fortuna Sachsenrost gespielt. Das ist an der Grenze zu List, aber schon Saalkamp. Und da habe ich das besonders stark erlebt, dass halt Menschen mit verschiedenen Hintergründen spielen, sei es jetzt Bildungsgrad, sei es Migrationshintergrund, aber trotzdem alle irgendwie den gleichen Nenner haben. Und da eben diese Durchmischung stattfindet, ganz automatisch, ganz spielerisch, die man dann in so Wohnungssituationen manchmal vermisst. Und ich glaube, dass das irgendwie ein Stück weit ein Vorbild sein könnte, zu sagen, okay, das funktioniert. Man muss die Leute einfach nur zusammenwerfen und es funktioniert irgendwie. Problematisch wird es eher, wenn man einzelne Communities unter sich lässt. Dann findet eine Ghettoisierung statt. Aber wenn man eine Durchmischung hat, dann funktioniert das eigentlich immer problemlos.
Was nimmst du jetzt mit aus der Recherche? Was ist die Moral von der Geschichte?
Was ich mitnehme, spannend fand ich zum Beispiel, als ich gefragt wurde, was kam denn dabei raus? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Unterschied, 14% ungefähr, dass ganz viele gesagt haben, oh, ich hätte gedacht, das wäre mehr.
Das ging mir ehrlich gesagt auch so.
Und das ist was ich extrem mitgenommen habe, dass ich dachte, das ist für viele einfach Normalität. Und das ist auch für die, die ich interviewt habe, die Betroffenen, war das irgendwie Normalität. Und es haben einige danach gesagt, mega gut, dass du das machst, danke, dass du das machst, weil das für uns irgendwie so Alltag ist. Aber dadurch, dass man das Thema mal so groß macht und beleuchtet, zeigt man, das sollte nicht Alltag sein. Und es ist eben für die Betroffenen ein Teil. Das ist quasi der Wohnungsmarkt, aber es geht auch bei der Jobsuche, bei Behördengängen, bei einfachsten Alltagssituationen ja immer weiter. Und du hast dieses gleiche Problem überall. Und dadurch stumpft man ab, gewöhnt sich dran und das machen die Betroffenen und das machen auch, sag ich mal, die privilegierte Mehrheit, die wir sind, dass wir uns irgendwie dran gewöhnen, dass es halt diese Diskriminierung gibt und man ja irgendwie auch nichts dagegen machen kann, weil die Menschen sind ja so. Was nicht stimmt, man kann was dagegen machen. Es ist auch sogar gesetzlich verboten. Es gibt ein Gesetz, das verbietet, diese Diskriminierung vorzunehmen. Man muss es halt nur konsequenter verfolgen und immer wieder darauf aufmerksam machen.
All das, worüber wir hier jetzt knapp 20 Minuten lang gesprochen haben, könnt ihr nachlesen auf hatz.de und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle und sehr erhellende Recherche von Tobias. Da gibt es ein Stück mit den Daten insgesamt. Es gibt ein Stück, wo die ganzen Stadtteile, Stadtbezirke nochmal differenziert betrachtet werden mit Grafiken und allem drum und dran. Und fast am beeindruckendsten sind eigentlich die Erlebnisberichte der 5 Hannoveranerinnen und Hannoveraner, die wirklich in sehr unterschiedlichem Ton am Ende irgendwie alle frustriert darüber berichten, wie es ihnen ja schon ihr ganzes Leben lang geht und eben nicht nur bei der Wohnungssuche, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, sondern eben insgesamt. Also eine allerwärmste Leseempfehlung für euch, wenn ihr, wenn euch zu dem Thema was einfällt oder ihr sonst Lob oder Kritik loszuwerden habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@haz.de. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank, Tobi, erstmal für die tolle Recherche und dafür, dass du heute da warst. Und dann hört euch an, was wir sonst noch so podcastmäßig im Angebot haben. Da sind natürlich die ganzen anderen Folgen von Klar Soweit der letzten Wochen und Monate. Die sind eigentlich alle noch gut so, wie sie sind. Und da könnt ihr euch viele Hintergründe holen zu den Themen, die uns hier bewegen in Hannover und umzu und auch in Niedersachsen. Und dann haben wir noch den Podcast zu Hannover 96, den Hatz Pottwart. Den macht Uwe Jansen, der uns hier auch heute wieder hilft mit Technik und Schnitt. Vielen Dank, Uwe, zusammen mit Bruno Brauer und Dirk Tietenberg. Das ist sowohl witzig als auch erhellend, wenn es darum geht, wie weit kommt denn 96 dieses Jahr? Also wenn ihr Fußballfans seid, gerne auch da reinhören. Ansonsten bleibt uns gewogen, guckt mal rein bei hatz.de und macht euch eine schöne Woche. Danke. Ciao.
Klar Soweit, der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.